Wir wollen uns mit dem zweiten Kapitel im Buch Esther in dieser Stunde beschäftigen. Ich habe dieses Kapitel in drei Teile unterteilt. Früher habe ich das immer so eine betuliche Sache gefunden, Inhaltsangaben, sowas Betuliches, jahrelang. Und jetzt bin ich selber so einer geworden, der solche betulichen Dinge anderen zumutet. Ich habe nämlich einfach für mich wenigstens gemerkt, und vielleicht findet ihr es gar nicht betulich, vielleicht seid ihr dankbar dafür. Ja, ihr könnt doch Deutsch, ihr lieben Leute. Ich war 10, als ich anfing, Deutsch zu lernen. Ja, also schlagt es in einem Wörterbuch zur deutschen Sprache nach. Also betulich ist ein bisschen umständlich. Wenn man viel Geschäft macht, eben, das ist betulich, ein bisschen umständlich. Aber im Grunde unnötig. Ich bin sicher, Goethe hat das Wort gebraucht. Ja. Und jetzt finde ich das sehr nützlich und vor allem für das eigene Bibelstudium, dass wir uns über ein Kapitel Gedanken machen, was steht in diesem Kapitel drin? Einfach der Inhalt, was steht da? Und kann man diesen Inhalt irgendwie ordnen? Und dann schreibt man das mal hin und man sieht nicht immer gleich etwas, manchmal dauert es ziemlich lange, manchmal sieht man überhaupt nichts weiteres, aber immer wieder passiert, dass uns dann, indem wir bedenken, was stand im Kapitel vorher, was steht jetzt in diesem, mit einem Mal merken wir, ach so, hier wird ja ein Gedanke ganz logisch weiterentfaltet. Und so hoffe ich, dass es euch nicht einfach unnütz und auch etwa nicht als Schikane vorkommt, wenn ich euch das jetzt sage, also drei Teile in diesem Kapitel. Kapitel 2, erstens, der König sucht eine neue Königin. Die Verse 1 bis 4. Dann zweitens, Gottes Vorsehung bereitet die Rettung der Juden vor. Nun, das ist natürlich schon eine Interpretation des Inhalts, muss ich jetzt natürlich zugeben. Und zwar auf zwei Weisen, also wir können diesen zweiten Teil in A und B unterteilen, wenn ihr so wollt. Zuerst Esther im Unglück, dann Esther im Glück. Aber das trifft jetzt den Inhalt. Zuerst Esther im Unglück, dann Esther im Glück. Beides sind Dinge, welche Gott als Vorbereitung verwendet für die nachmalige Rettung und Erhöhung. Und daraus lernen wir schon etwas. Nicht nur die willkommenen Dinge in unserem Leben, auch die unwillkommenen Dinge sind Dinge, die Gott verwendet, um unsere spätere Vollendung und Erhöhung vorzubereiten. Wir können das auch anwenden auf das Leben vor der Bekehrung. Gott hat uns Gutes gegeben, Gott hat uns auch Schmerzliches zugefügt. Beides dient unserer Zubereitung auf den Tag unserer Errettung. Schatten und Licht. Beides also. Also in den Versen 5 bis 18, zuerst Esther im Unglück, dann Esther im Glück. Dann der dritte Teil dieses Kapitels. Gottes Vorsehung bereitet Mordechais Erhöhung vor. Mordechai enthüllt ein Komplott. Darum geht es inhaltlich. Mordechai enthüllt ein Komplott. Und auch diese Enthüllung dient der späteren Ehrung und Erhöhung Mordechais. Lesen wir jetzt im Kapitel 2 die vier ersten Verse. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Vasti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Diener des Königs, die ihn bedienten, Man suche dem König jungfräuliche Dirnen, schön von Ansehen, und der König bestelle Beamte in allen Landschaften seines Königreiches, damit sie alle jungfräulichen Dirnen, die schön von Ansehen sind, nach der Burg Susan in das Frauenhaus zusammenbringen, unter die Aufsicht Heges, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man gebe ihnen Reinigungssalben. Und die Dirne, welche dem König gefallen wird, werde Königin an Vastis statt. Und das Wort gefiel dem König, und er tat also. Dieser Vers 1 ist eine behutsame Umschreibung dessen, dass der König sich an den Kopf langt und sagt, ich Depp. Das war doch eine Lappalie, was diese Vasti machte. Hätte ich sie doch noch nicht entlassen. Das kann es nicht mehr rückgängig machen. Dieses törichten und auch anmaßenden Gesetzes der Perser wegen, dass ein bloßer Mensch sich anmaßt, etwas beschließen zu können, das so vollkommen ist, dass man es nie wieder zurücknehmen muss. Und so demütigt Gott den Stolz des Menschen, der zu viel von sich hält. Auch ein Hiob musste zurücknehmen, vieles, was er gesagt hatte, musste sich vor Gott demütigen und bekennen, ich habe töricht geredet, was ich nicht verstand. Ich lege die Hand an den Mund. Ich nehme das alles zurück. Es war alles verkehrt. Und wir danken Gott, dass wir das dürfen vor Gott. Es wäre furchtbar. Müssten wir für alles gerade stehen, was wir je gesagt haben, und alles tun, was wir je gesagt und versprochen haben, und gäbe es nicht den Ausweg der Buße, des Bekenntnisses unserer Torheiten und Bosheiten, die aus unserem Mund gegangen sind. Nun, dieser heidnische König ist gebunden an dieses Gesetz, und so kommen ihm seine Berater zu Hilfe und sagen ihm, ja, dann such dir doch eine schönere, dann geht's dir wieder besser. Dann kannst du das vergessen, das, was dich jetzt wieder grämt. Nun, dieses ganze Geschehen, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Eine einigermaßen unsägliche Sache, einmal bei Licht besehen. Für einen Mann muss das ganze Reich abgesucht werden, und da müssen Frauen kommen, ich weiß nicht wie viele, ob Dutzende oder Hunderte, müssen einfach kommen, sich schön machen für diesen Mann. Und einfach ihm zur Wonne und zur Lust da sein. Das ist ja schon eine kümmerliche Sache. Ja, das sind eben diese heidnischen Reiche, die Reiche der Welt, die so prächtig aussehen, so blendend, wie wir gestern sahen. Aber hier wird uns etwas an diesen Reichen deutlich. Die sind herzlos. Die Reiche der Welt und der Fürst dieser Welt herzlos. Alles für mich, sagt der Teufel. Nun, das ist jetzt nur so eine Nebenbemerkung. Aber jetzt wollen wir hier von den Heiden etwas lernen. Der Herr hat das ja auch getan. Er hat uns, um uns zu lehren, auf die Schöpfung verwiesen und gesagt, schaut, die Schöpfung lehrt euch. Aber zuweilen hat er auch gesagt, schaut, die Heiden, die können uns auch klug machen. Schaut mal, wie die Heiden, wie die ihre Geschäfte treiben. Für ihre Ziele. Er sagt das in Lukas 16. Die Kinder dieser Welt sind in Bezug auf ihre Ziele klüger als die Kinder des Lichts in Bezug auf deren Ziele. Und wenn wir hier sehen, welchen Aufwand die betrieben, diese Jungfrauen, um dann dem König genehm zu sein. Da wollen wir uns doch fragen, wie viel ist es uns wert, wie viel Nachdenkens, wie viel Herzensbewegung bewirkt das bei uns, dieses Wissen, dass wir ja auch für die Gegenwart eines Königs zubereitet werden sollen. Und wir wären wirklich glücklich, wenn wir hier von den Kindern dieser Welt lernten und in unserer Sache so eifrig wären wie sie in ihrer Sache. Ich denke daran, mein Vater, mein Adoptivvater, um es genau zu sagen, war Kunstturner. Er war sehr gut. Die Schweiz war damals Weltklasse, als er in der, als er Schweizer von Herkunft. Und er gehört zu den besten Turnern in der Schweiz und ist dann nach Schweden gezogen und war dort gleich Spitze. Und nachher, eben in, als ich 10 Jahre alt war, sind wir in die Schweiz gezogen. Und überall, wo wir hinkamen, sofort hat er Leute gesucht, mit denen anfangen konnte, sie zu trainieren. Und was der für einen Aufwand getrieben hat und hat dann uns genommen, ich musste einfach 2-mal, 3-mal die Woche 2 Stunden in der Turnhalle schwitzen. Zu Hause war eine Hantel. Und der Vater fragte immer noch, wenn er von der Arbeit kam, hast du dein Training gemacht? Und dann, jetzt aber ran. Da wird geschwitzt. Da wird Disziplin geübt. Man entsagt sich selbst. Rauchen, trinken kam nicht in Frage. Als wir 15, 16, 17 waren, wurde das immer noch gemacht. Ja, das machen die Heiden. Und sie finden nicht, das sei zu viel. Und wenn ich bedenke, wenn eine Zusammenkunft mehr ist in der Woche als nur die reguläre Bibelstunde, kommt ein Missionar auf Besuch und man sagt den Geschwistern, ist ein Bruder da, der würde berichten, was schon wieder? Dann ist das zu viel. Ja, ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Das Geringste, was über so das Maß hinausgeht, was man sich zurechtgelegt hat und gesagt hat, so viel bin ich bereit zu leisten, so viel zu geben, ist einem einfach zu viel. Und das ist schon ziemlich kümmerlich. Das ist wirklich kümmerlich. Und die Heiden sind in ihrer Sache viel eifriger. Viel eifriger. Die machen ihre Sache, streben ihre Ziele an, die wollen was erreichen und die ordnen das, was diesem Ziel nicht dient, dem unter. Nun, wir sind ja auch berufen in die Gegenwart eines Königs. Und lesen wir jetzt im Vers 8, was hier steht. Nein, es genügt, dass diese Verse 3 und 4. Diese Reinigung, die sie vornahmen, Reinigungssalben. Oder lesen wir doch noch die Verse 8 und 9. Es geschah, als das Wort des Königs und sein Befehl gehört und als viele Dirnen in die Burg Susan unter die Aufsicht Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen, unter die Aufsicht Hegeis des Hüters der Frauen. Und die Dirne gefiel ihm und erlangte Gunst von ihm und er beeilte sich, ihre Reinigungssalben und ihre Teile zu geben und ihr die 7 Dirnen zu geben, welche aus dem Haus des Königs außersehen waren. Ja, Aufwand an Personen, Aufwand an Zeit, Aufwand an Mitteln. Und dann steht im Vers 12, und wenn die Reihe an eine jede Dirne kam, zum König Ahasver zu kommen, nachdem ihr 12 Monate lang nach der Vorschrift für die Frauen geschehen war, denn auch so wurden die Tage ihrer Reinigung erfüllt, nämlich 6 Monate mit Myrrenöl, 6 Monate mit Gewürzen und mit Reinigungssalben der Frauen. Also man fragt sich wirklich, also ich komme da nicht ganz mit. Was das soll, ja. Ja, ich weiß. Aber ich mute uns allen so viel zu, dass wir auch so weit zu Hause sind, auch in der Geschichte der deutschen Sprache, dass wir Dirne sagen können und wissen, was gemeint ist. In Österreich haben wir ein Dirndl. Und das ist völlig unverfänglich, nicht wahr? Ein fesches Dirndl. Gell, Wolfgang? Fesches Dirndl. Ja, so ein ungeheurer Aufwand auf alle Fälle. Nun, was ist denn unsere Waschung? Welche sind denn unsere Reinigungsmittel? Womit wurden wir gereinigt? Durch das Blut Jesu Christi? Offenbarung 1, Vers 5. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Das ist der Preis. Aber es gibt noch ein Mittel, das Gott verwendet zur Reinigung. Das Wort. das Wasser des Wortes. Epheser 5, Vers 25, die Reinigung mit Wasser durch das Wort. Und das ist etwas, das in unserer Verantwortung gegeben ist, dass wir dieses Mittel verwenden. Der hat sein Blut für uns vergossen. Ja, unsere Verantwortung war zu glauben an das Blut. Und durch den Glauben an das Blut wurden wir gereinigt. Aber jetzt ist es unsere Sache und dieses Mittel hat uns jetzt Gott in die Hand gegeben, dass wir durch das Wort uns reinigen. Das Wort lesen. Das Wort auf uns anwenden. Und dass das Wort uns so reinigt. Schlagen wir diese Stelle auf aus Epheser 5, Vers 25. Und 26, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Wenn wir wirklich glauben, also den Blick des Glaubens haben, dass wir nur für eine kurze Zeit durch diese Welt gehen, um dann vor dem König der Könige zu erscheinen, ich denke, dann werden wir uns reinigen wollen. Diese Frauen hier, diese Jungfrauen, haben einen ungeheuren Aufwand betrieben, alles aus sich genommen. 12 Monate lang, immer diese Salben. Ja, die wollten einfach tipptopp aussehen, um das Wohlgefallen des Königs zu gewinnen. Dabei war das ja eine ganz eitle Sache und eine vergängliche Sache. Im Grunde eine nichtige Sache. Wir wollen uns doch reinigen. Durch das Wasser des Wortes. Und wir sind ja auch gesalbt. Die Salbung des Heiligen Geistes. Geschmückt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber noch etwas macht unseren Schmuck aus. Für den Tag, da wir mit unserem Bräutigam vereint werden. Was steht in Offenbarung 19? Die Braut hat sich bereitet, steht. Offenbarung 19. Verse 7 und 8, lass uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Die gerechten Taten der Heiligen. Das ist unser Wandel, das ist unser Dienst. Das ist in unserer Verantwortung gegeben. Gott hat uns alle Mittel gegeben, hat uns alle Fähigkeit dargereicht. Uns befähigt, so zu wandeln, dass wir ihm gefallen. Und dass wir die Sünde überwinden können. Obwohl wir immer wieder strauchen. Aber dass wir doch lernen. Und so bereiten wir uns auf den Tag seines Kommens, wenn wir wirklich daran glauben. Dann wird dieser Glaube solche Werke haben. Dann werden wir den Herrn suchen. Dann werden wir ihm gefallen wollen. Also der König sucht sich eine neue Königin, Kapitel 2, dann die Verse 5 bis 7. Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordokai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simes, des Sohnes Kis. Ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war, mit den Weggeführten, die mit Jekonia, dem König von Juda, weggeführt wurden, welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und er erzog Hadassah. Das ist Esther, die Tochter seines Oheims. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und die Dirne war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordecai sie als seine Tochter angenommen. Hier also das Unglück Esthers. Sie hat Vater und Mutter früh verloren. Vielleicht verloren bei der Zerstörung oder bei der Belagerung Jerusalems. Jerusalem wurde ja damals noch nicht zerstört unter König Jekonia oder Jojakin, sondern erst unter König Zedekia. Aber es war doch Belagerung, es war Krieg und es wurden vielleicht ihre Eltern dort Opfer dieses Krieges. Sie war weise, das ist ein Unglück. Für Kinder, die Eltern verlieren, tja, das ist schlimm. Das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Das Allerschlimmste, was einem Kind passieren kann. Ich war 4 Jahre alt, da starb mein Vater. Ich kann mich noch gut erinnern. Wir waren im Sommer im Elternhaus meiner Mutter. Da kommt Mutter eines Morgens und sagt, Vater ist gestorben. Wir sind im Bett gelegen. Meine Mutter, meine 2 Geschwister haben alle geweint. Ich war 4 Jahre alt. Das ist fast meine erste Erinnerung, die ich habe. Ein kleines Kind spürt das schon. Das reißt so an der Seele, das tut furchtbar weh. Sie wurde weise. Und da fragt man sich, wo ist denn dein Gott der Liebe? Und viele sagen, warum lässt Gott so etwas zu? Die Kinder brauchen doch die Eltern. Und hier sehen wir, dass dieses Unglück, ja, dass Gott dieses Unglück als einen ersten Schritt mit Esther geht, mit diesem kleinen Mädchen geht, auf dem Weg zu ihrer Erhöhung. Und wir sehen, wie er für sie sorgt. Er gibt ihr einen Ziehvater, einen besseren hätte sie nicht bekommen können, Mordecai. Von seinem Charakter werden wir ja noch einiges hören. Also auch Dinge, die uns nur schmerzlich erscheinen, Unglück in unserem Leben sind Dinge, die Gott verfügt, lenkt, schickt zu unserem Wohl. Die Umstände der Geburt, die werden ja nicht von uns ausgesucht. Niemand von uns hat es sich ausgesucht. Die Eltern können wir uns nicht aussuchen. Die Zeit, in der wir geboren werden, können wir uns nicht aussuchen. Die Familie oder das Volk, das Land, wo wir geboren werden, können wir uns alles nicht aussuchen. Ja, nicht einmal die Tatsache, ob wir geboren werden. Platon, dieser griechische Philosoph, dieser Erzheide, er konnte seinem Gott, der Gottheit danken gegen Ende seines Lebens für 3 Tatsachen. Erstens, dass er nicht als Tier, sondern als Mensch geboren wurde. Zweitens, dass er als Grieche geboren wurde. Gehört sich einem Griechen stolz zu sein darauf? Also, dass er in Griechenland geboren wurde. Drittens, dass er in der Zeit des Sokrates geboren wurde. Das war sein Lehrer. Haben wir nicht Anlass, noch viel mehr Anlass als dieser Heide, Gott für genau diese Dinge zu danken? Dass wir als Menschen geboren wurden. Und dann, dass wir dort geboren wurden, wo wir geboren wurden. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Was wäre aus uns geworden, wären wir in Saudi-Arabien zur Welt gekommen? Nun, ich verstehe Gottes Wege der Vorsehung auch nicht. Und ich maße mir nicht an, irgendein Urteil aussprechen zu wollen, warum Gott Menschen geboren werden lässt und ihr ganzes Leben aufwachsen lässt in einer Umgebung, wo sie das Evangelium nie hören können. Aber was mich betrifft, kann ich Gott nur dafür danken. Ich kam zur Welt in einer Familie, in der man die Bibel kannte und die Bibel las ab und zu. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Und auch die Zeit, in der wir geboren wurden, von Gott so gewollt, verfügt, bestimmt. Und genauso wie wir hier bei Esther sagen können, dass alle Umstände der Geburt, wann sie geboren wurde und was danach geschah und wer sie dann erzog, von Gott verfügt, im Blick auf ihre spätere Errettung und Erhöhung. Gott hat die Umstände unseres Lebens von Anfang an so verordnet, verfügt, gewirkt auf den Tag unserer Errettung hin. Und wir haben wirklich Anlass, ihm dafür zu danken. Dafür zu danken. Du großer Gott, du hast das so verfügt, so gewollt. Ich bete dich an, ich danke dir, ich rühme dich. Großer Gott, gnädiger Gott, weiser, rettender Gott. Dieses Mädchen hier heißt Hadassah. Das ist ein so schöner Name. Und leider hat sie diesen Namen abgelegt und sie ließ sich dann Esther rufen, also von wem das ausging, wahrscheinlich von Mordecai. Das habe ich in der ersten Stunde schon erklärt. Hadassah bedeutet Myrte. Außer hier kommt das Wort noch viermal vor, nämlich dreimal in den Propheten, einmal im Buch Nehemia. Schlagen wir diese Stellen auf. Nehemia 8, Vers 15. Nehemia Kapitel 8, Verse 14 und 15. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israel am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dass sie verkündigen und einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle ihre Städte und durch Jerusalem und sagen, geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu machen, wie geschrieben steht. Das Laubhüttenfest, ein Fest, das immer an die Erfüllung und Vollendung der Wege Gottes erinnerte. Das letzte Fest der sieben Feste im Jahr, eine Vorwegnahme der Freude des tausendjährigen Reiches. Myrten gehörten dazu als ein Angeld auf eine kommende, endgültige Befreiung. Hier hatten die Juden in den Tagen Nehemias eine vorläufige Befreiung erlebt. Es war noch nicht die endgültige. Aber das Laubhüttenfest, ein Angeld auf die endgültige Befreiung. In den Tagen des Messias. Und das Gleiche sehen wir im Propheten Jesaja, zweimal kommt dort das Wort Myrte vor. Jesaja 41, Vers 19. Jesaja 41, Vers 19. Ich werde Zedern in die Wüste setzen. Akazien und Myrten und Olivenbäume werde ich in die Steppe pflanzen, Zypressen, Platanen und Scherbinzedern miteinander. Hier redet Gott von der Wiederherstellung Israels. Als ein Zeichen, eines der Zeichen dieser Wiederherstellung, nennt er das Wachsen der Myrten. So auch in Jesaja 55, 13. Lesen wir die Verse 12 und 13, Jesaja 55, 12 und 13. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Zypressen aufschießen und statt der Brennnessel werden Myrten aufschießen. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, seinem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgerottet wird. Also hier wird jedes Mal deutlich, dass Gott aus der Verwüstung wieder Leben weckt. Aus dem Niedergang, aus dem Ruin Israels. Selbst verschuldet durch ihre Treulosigkeit, durch ihre Sünde, wird Gott in seiner Gnade Rettung, Wiederherstellung, Leben wirken. Nun, es werden die Eltern natürlich von Esther gewesen sein, die ihr den Namen Hadassah gaben. Vielleicht, dass sie damit ihren Glauben an eine Wiederbelebung, an eine Erweckung und an eine Wiederherstellung Israels zum Ausdruck brachten. Das Nordreich lag ja schon seit Jahrhunderten in Trümmern, gab es nicht mehr. Und Jerusalem schon fast erobert. Und dann kommt dieses Wort ein letztes Mal vor im Propheten Sacharja. Sacharja Kapitel 1. Im Vers 8. Sacharja hat eine ganze Reihe von Nachtgesichten. Und in diesem ersten Nachtgesicht wird ihm gezeigt, wird ihm gesagt, dass wiewohl Jerusalem da niederliegt und wiewohl die Heiden herrschen, Gott auf Wiederherstellung Israels sind und Israel wiederherstellen wird, dass also der Schein trügt. Alles ist ruhig. Alles wirkt so festgefügt. Wird sich nie ändern, dass die Heiden herrschen und wir niedergetreten sind. Und in diesem Gesicht macht Gott deutlich, zeigt er es den Propheten, dass der Schein eben nicht zuverlässige Auskunft gibt über die Wirklichkeit. Und dass Gott Absichten des Heils mit diesem Volk hat. Sacharja 1, Vers 8. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann reitend auf einem roten Ross und erhielt zwischen den Myrten, steht da. Das ist ja eigentlich unwichtig. Aber die Juden, die die prophetischen Schriften kannten und die wohl auch daher wussten, was das hier bedeutete, die verstanden die Botschaft. Da wachsen Myrten, Angeld auf eine kommende Wiederherstellung. Und so sagt denn Gott auch ausdrücklich, Vers 14, ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und Zion geeifert und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen, die so sicher sind. So fest im Sattel sitzen. Ich werde sie niederwerfen. Und ich werde Jerusalem wieder zum Schmuck und zur Zierde machen. Darum also hier diese Myrten in diesem Gesicht. So passt also der Name Hadassa vorzüglich zum Ergehen der Juden im Exil. Ja, Gott bereitet also die Erhöhung Esthers vor. Aber zunächst stellen wir fest, dass Esther, Mordecai, die Juden, welche der Gegenstand von Gottes Verheißungen sind und von seiner Gnade, dass sie ihn zunächst noch verleugnen. Nämlich indem sie ihre Identität verleugnen. Und davon lesen wir jetzt in den nächsten Versen, den Vers 10 müssen wir noch lesen. 8 und 9 haben wir schon gelesen. Den Vers 10. Esther hatte ihr Volk und ihre Abstammung nicht kundgetan, denn Mordecai hatte ihr geboten, dass sie es nicht kundtun sollte. Das war eben eine Maßnahme Mordecais. Er wollte nicht, dass sie als Jüdin bekannt wird, denn dann wären die Chancen wahrscheinlich schlecht gewesen. So rechnete er sich's wenigstens aus, ob bestimmt oder nicht, wissen wir nicht, aber er wollte nicht, dass sie ihre Identität preisgibt. Und das steht nachher noch einmal in diesem Kapitel im Vers 20. Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordecai ihr geboten hatte. Also sie, die Juden jener Zeit verleugnen ihren Glauben. Und weil sie sich nicht offen zu Gott stellen, haben wir gesehen, stellt Gott sich auch nicht offen zu ihnen. Aber im Verborgenen wirkt er. Verstößt sie nicht. Das ist seine Gnade. Unbegreiflich.
Dann sehen wir, wie Esther vom König zur Königin genommen wird. Lesen wir die Verse 15 bis 18. Als Sarai an Esther kam, die Tochter Abichails des Oheims Mordokais, welche er als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt im 10. Monat. Das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle die Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Und der König macht dann allen seinen Fürsten und Knechten ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers, und er gab den Landschaften einen Steuererlass und gab Geschenke nach der Freigebigkeit des Königs. Ja, hier kann er sich wieder mal großzügig zeigen. Die Herrscher dieser Welt, das hat der Herr den Jüngern einmal gesagt, die nennen sich gerne Wohltäter. Steht in Lukas 22. Nennen sich gerne Wohltäter. Das habe ich hier an dieser Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, aber wahrscheinlich nicht allen, und so kann ich es noch einmal sagen. Auch die griechischen Könige und Herrscher, die Ptolemäerkönige, die Seleukidenkönige, die umgaben sich auch immer mit solchen schönen Titeln. Und da gab es einen Ptolemaios, also einen Ptolemäerkönig, Ptolemaios, und der nannte sich Euergetes. Ptolemaios, der Wohltäter. Das Volk nannte ihn aber nicht den Wohltäter, das Volk nannte ihn Physgon. Und das heißt so viel wie Potbelly, also Hängebauch. Und damit haben sie ihm deutlich geantwortet, als wessen Wohltäter sie ihn ansahen. Richtig, Wohltäter seines Bauches. Ja, das sind die heidnischen Wohltäter, die zeigen sich gerne großzügig. Und das kostet ja ihnen nichts, diesen so unendlich reichen Mann. Esther wird also zur Königin erhöht. Nun hier sehen wir, wie Gott das einfach lenkt. Der Gott, der Esther solche Schönheit gegeben hatte, die hatte sie sich nicht selbst gegeben. Er lenkt auch das Herz dieses Königs. Und so wird sie vor allen anderen erwählt. Dann lesen wir die letzten Verse in diesem Kapitel. Hier wird Mordechais Erhöhung vorbereitet. Kapitel 2, die Verse 19 bis 23. Und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden und Mordokai im Tor des Königs saß, Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordokai ihr geboten hatte. Und Esther tat, was Mordokai sagte, wie zur Zeit, dass sie bei ihm erzogen wurde. In selbigen Tagen, als Mordokai im Tor des Königs saß, erzürnten Bigtan und Teresch, zwei Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde dem Mordokai kund, und er berichtete es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König im Namen Mordokais, und die Sache wurde untersucht und wahr gefunden. Und sie wurden beide an ein Holz gehängt, und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken eingeschrieben. Mordokai sitzt im Tor des Königs. Das erfahren wir hier. Wir fragen uns, was brachte ihn dahin? Das steht zwar nicht, aber wenn wir das bedenken, was wir jetzt hier gesehen haben, die Juden verleugnen ihre Identität. Er hat sich einen Namen zugelegt, der schönheitlich klingt, Mordokai. Das heißt so viel wie Abkömmling des Marduk, ist ja eigentlich ein scheußlicher Name. Marduk, der babylonische Stadtgott. Und er sitzt im Tor des Königs. Nun, es hat natürlich Knechte und Diener Gottes gegeben, die hohe Ämter bekleideten. Nehemia zum Beispiel, Wir wissen nicht, wie Nehemia zu diesem Amt kam, aber bei Nehemia sehen wir, dass er seinen Gott und seinen Glauben nicht verleugnete, auch vor dem König nicht. Daniel wurde ja am Ende sogar zum Dritten im Reich, nach Belsazar, also eigentlich der Zweite, denn Belsazar war so etwas wie der König in Abwesenheit des eigentlichen Königs, der geflüchtet war. Also hatte eine hohe Stellung, ein hohes Amt inne, schon unter Nebukadnezar all diese Jahre und nachher auch unter Darius, dem Perser. Aber was wissen wir von Daniel? Was war der Anlass zur ersten Erhöhung Daniels? Was war der Anlass, der dazu führte, dass Daniel ein erstes Mal befördert wurde? Bitte? Richtig, er war klug, er war weise, hatte außerordentliche Weisheit. Aber womit begann diese Geschichte seiner großen Weisheit? Richtig, dass er die Speise, also den Wein und die Speise des Königs verweigerte. Das war eine gefährliche Sache. Das hätte ihm ja sofort ganz schlecht ausgelegt werden können. Das hätte ihm auf der Stelle den Kopf kosten können. Nein, das hätte ich nicht. Und er hätte auch damit rechnen können, dass er dann vielleicht einfach, ja, dann halt entlassen wird. Gut, dann wirst du nicht geschult für diese Aufgabe. Dann ist außer Spesen nichts gewesen. Kannst nach Hause reisen, Reise selber bezahlen. Also er bekennt sich zu seinem Gott, zum Gesetz seines Gottes, zu seinem Glauben. Und sagt, darum esse ich das nicht und trinke ich das nicht. Ich glaube nicht an eure Götter, an euren Marduk und an eure Ishtar. Das dann am Anfang von Daniels Erhöhung. Und darum müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir uns auf Daniel berufen und sagen, wir dürfen also schon Karriere machen und Karriere anstreben. Wenn Gott dich so führt, ja, wenn Gott dich so führt, unter Wahrung gleicher Treue wie eines Daniel, dann ist es offensichtlich Gottes Hand gewesen. Also das ist bei Daniel ganz deutlich, dass er von Anfang an seinen Glauben bekennt, Position bezieht. Und Gott hat ihn ganz einfach befördert. Das sehen wir hier also bei Marduk nicht. Und so haben wir die Sorge, dass Marduk im Tor des Königs sitzt, als ein Berater ist, im Beraterkreis des Königs. Irgendeine Funktion, welche es genau war, wissen wir nicht. Irgendein ehrenwertes Amt hatte, weil er eben nicht als Jude gekannt war. Aber dann geschieht hier etwas und hier sehen wir, wie Gott ganz unscheinbare Dinge verwendet und so eine spätere Errettung und Erhöhung vorbereitet. Mordecai wird Zeuge von Unterredungen von zwei Mitbeamten und die planen einen Anschlag auf das Leben des Königs. Und irgendwie bekommt Mordecai Wind davon. Wir brauchen auch nicht zu wissen, wie und wo. Der Talmud ist ja voll von Wundergeschichten. Und Mordecai soll 38 Sprachen gekannt haben, weil er ja Mitglied des Sanhedrin war und so weiter und so fort. Und darum habe er diese Sprache verstanden, in diese beiden redeten, wo sie dachten, niemand verstehe sie. Das sind eben solche Geschichten, die da dazu gedacht werden. Wir brauchen gar nicht zu wissen, wie, sondern es genügt diese Information. Mordecai weiß davon. Und dann tut er das, was sein treuer Untertan macht. Muss das natürlich tun. Diesen Anschlag auf das Leben des Königs melden. Es wird untersucht und wahr gefunden und die Verschwörer werden an ein Holz gehängt. hingerichtet. Und das Geschehen wird so, wie es Esther dem König gemeldet hatte, vom Archivar verzeichnet, dass ein gewisser Mordecai das und das angezeigt habe, sei untersucht worden, war befunden, die Verschwörer seien aufgehängt worden. Buch der Chroniken eingeschrieben. Aber Mordecais Tat wird vergessen. Und er hätte sich ja grämen können, denken können, das ist ja auch noch eine miese Sache. Und erst recht im nächsten Kapitel, wo wir sehen, dass nicht Mordecai erhöht wird, hätte sich ja ausrechnen können, jetzt werde ich erhöht. Jetzt steige ich auch auf. Aber es passiert genau nicht das, sondern es wird einer erhöht, der dem Mordecai ganz sicher nicht willkommen war. Ein Feind der Juden. Mordecais Tat wird also nicht belohnt, aber sie wird verzeichnet. Nun, wir wissen ja aus der Entwicklung der Geschehnisse, gut wurde sie nicht belohnt, gut wurde sie erst später dem König ins Gedächtnis gerufen, an einer ganz entscheidenden Stelle, wo es notwendig war, dass genau dann dieses Wissen dem König wieder wurde. So muss also Mordecai warten. Nun, wenn dieser heidnische König und überhaupt heidnische Könige und Reiche und Staaten ihre Archive haben, dann können wir gewiss sein, dass der König der Könige auch ein Archiv hat. Wenn wir das schon können, wir armselige und erst noch gefallene Geschöpfe, Wissen konservieren, wie soll Gott das nicht können? Das haben wir ja von Gott gelernt, solche Fähigkeiten. Und so wird keine Tat, auch keine Gerechtigkeit, welche wir gewirkt haben, als Knechte Gottes, als Christen, vergessen. Auch wenn wir denken, es müsste sich doch belohnt werden. Es läuft nicht immer so, wie wir es uns ausrechnen. Wir setzen uns ein für die Geschwister. Wir setzen uns ein im Reich des Herrn. Wir setzen uns ein für Menschen, Menschen Verlorene für den Herrn zu gewinnen, aus Liebe geben, Knechte des Herrn sich dahin, verlieren ihr Leben an Menschen, die den Herrn nicht kennen. Und oft genug ist es passiert, dass man sie als Dank dafür umgebracht hat. Das war ihr Lohn. Nein, Gott vergisst nicht. Und er wird kommen und mit ihm sein Lohn. Lesen wir zwei Stellen dazu. Matthäus Kapitel 10. Vers 42. Matthäus 10, Vers 42. Wer irgendeinen dieser Kleinen nur mit einem Becher kalten Wassers tränken wird, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Gott vergisst nicht. Und es wird zur besten Zeit und in der besten Stunde, wird unser Lohn dafür werden. Dann Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Offenbarung 22, Vers 12. Er kommt und mit ihm sein Lohn. Noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 11, Vers 26. Hebräer 11. Vers 26, ich lese von Vers 24 an. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaut auf die Belohnung. Für ihn war es ja auch keine dankbare Aufgabe und er hat nicht viel Lohn geerntet in diesem Leben. Und noch eine letzte Stelle aus dem Propheten Maleachi. Hier haben wir das göttliche Archiv. Maleachi 3, Vers 16. Maleachi 3, Vers 16. Ich lese von Vers 13 an. Eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht der Herr. Und ihr sprecht, was haben wir miteinander wieder dich beredet? Ihr sprecht, vergeblich ist es, Gott zu dienen. Vergeblich ist es, Gott zu dienen. Und was für Gewinn, dass wir seiner Hut warteten und dass wir in Trauer einhergingen vor dem Herrn der Heerscharen. Und so preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Nicht nur sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind davongekommen. Da unterredeten sich, die den Herrn fürchten, miteinander. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und welche seinen Namen achten. Und so ist es das Normale, dass die Knechte, die Diener Gottes, nicht belohnt werden. Hier, jetzt, alsbald, so wie Mordokai einfach warten musste, aber ihm sein Lohn sicher ward, so warten wir und Gott wird uns belohnen zu seiner Zeit. Er vergisst nichts. Ja, so haben wir in diesem Kapitel gesehen, wie all diese Geschehnisse, die mit der Geburt, mit diesem Erlass des Königs, mit seinen Einfällen und Launen zusammenhängen, auch mit Mordokai, wie Gott all das lenkt, über all dem steht und das alles Schritte sind auf dem Weg der von Gott für dieses Volk bereiteten Errettung und Erhöhung. Ja, wir wollen wirklich unserem Gott vertrauen und ihm auch danken, dass er diese Welt, auch unser Leben lenkt. Es wäre ja furchtbar, regierte der Zufall. Das wäre ja entsetzlich. Und das sind die Alternativen. Entweder regiert Gott oder dann der Zufall. Entweder der lebendige Gott, der allein weise Gott, oder ein totes, unpersönliches Schicksal. Aber wir danken Gott, dass wir den lebendigen Gott kennen. Der lebendige Gott, der von Anfang an das Ende sieht und der spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen. In diesem Vers will ich schließen, Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46, Verse 8 bis 10. Jesaja 46, Verse 8 bis 10. Gedenkt dessen und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen, gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun.